Mama, ich will Basketballprofi werden.
Auf gar keinen Fall, mein Junge. Du lernst was Gescheites. Tja, über den Beruf des Basketballprofis in Deutschland reden wir auch heute im Podcast bei Telekom Sportabteilung Basketball. Aber wir vergessen nicht das Pokaltop vor und blicken natürlich auch zurück auf das Highlight vom vergangenen Wochenende im Telekom Sport Podcast Abteilung Basketball. Jetzt. Geht los. Schönen guten Tag.
We're back.
Alex hat wieder neue Spielereien mitgebracht mit seinem Launchpad.
Sind wir jetzt in live?
Das kann was werden heute. Also gerade schon bei der, wenn man das so nennen darf, Probe, wurden wilde Exzesse am Launchpad durchgeführt. Das ist ein schönes Spielzeug, Alex, ne? Du liebst es. Guten Tag.
Ja, aber traditionell eröffnet er.
Er sagt nichts am Anfang, der Herr Dächern, aber er kommt, er ist da.
Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern.
Er hat sich nicht verkleidet, obwohl heute,
oh mein Gott,
Faschingsdienstag ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Ist heute
Faschingsdienstag? Heute ist ja Faschingsdienstag, weil ich merke schon, dass dir das Thema sehr, sehr fern liegt, mir auch, aber ich habe...
Ja, ich dachte, du bist verkleidet.
Ich habe tatsächlich am Samstag in Bayreuth zwei Menschen gesehen mit einem überragenden Kostüm. Und zwar abends um 23:30 in der Fußgängerzone. Auf dem Weg von der Halle in die Übernachtungsmöglichkeit. Zwei hatten sich als Waschmaschine verkleidet. Und das war wirklich überragend gut gemacht. Die hatten aus Pappe, aber wirklich, also Originalgröße, Waschmaschine, ja, sich umgebunden in irgendeiner Form, richtig mit Luke vorne auch und so.
Waren sie gemeinsam zu zweit eine Waschmaschine?
Nee, zwei verschiedene.
Jeweils eine Waschmaschine.
Okay, aber vielleicht Waschmaschine und Trockner, oder? Ja, wohl waren beide
Frontlader
gleich.
Frontlader oder
Frontlader? Frontlader. Und jetzt ist natürlich die Frage, der Gag an der Geschichte ist, dass natürlich guckt der Kopf oben raus aus der Waschmaschine, sonst konnten sie ja nichts sehen. Aber sie haben sich obendrauf einen Wäschekorb gesetzt. Und der Wäschekorb ist ja an der Seite, der ist ja nur so Verstrebungen, ne? Die sind ja so durch, kannst ja durchgucken. Und das sah also wirklich sensationell aus, wie diese beiden Waschmaschinen Samstagabend um 23:30 durch die Bayreuther Fußgängerzone gingen.
Hast du sie angesprochen?
Ich habe sie nicht angesprochen, aber sie,
aber du warst fasziniert.
Ich war fasziniert und es wurde auch arg gelacht. Also es waren mehrere Menschen noch unterwegs und das war natürlich die große Show. Mhm. Wobei das aber noch getoppt wurde vom Kollegen Lüders, der am Sonntag, also ich habe ihm die Geschichte dann erzählt, was ich gesehen habe, die beiden Waschmaschinen.
Oh, der ist auch so ein Verkleidungs...
Nee, ja, oder so, weiß ich nicht, aber er zeigte mir ein Facebook-Foto, nee, ein Video war es sogar, von einem Mann, der sich als Dixie-Klo verkleidet hatte.
Jesus.
Und das war wirklich sensationell. Du musst dir vorstellen, Dixie-Klo, Tür offen, ja, und man guckt rein und der Typ sieht so aus, als würde er da auf dem Klo sitzen.
Nein.
Aber die Beine sind aus Pappmaché, der Oberkörper ist er, seine Beine gucken hinten raus aus dem Dixie-Klo, er läuft also...
Hat er auch ein Launchpad dabei für die entsprechenden Geräusche?
Aber jetzt pass auf, der Gag ist noch an der Geschichte. Die Beine gucken ja hinten raus und er hat auf seine Originalbeine hinten, also hinterm Dixie-Klo, noch einen Körper gebastelt, der mit den Armen das Klo umgreift. Also es sieht so aus, als würde einer das Dixie-Klo tragen und er sitzt drin auf dem Klo.
Aber ich habe ein bisschen Mindfuck.
Nee, das sagt man nicht. Das ist aber ein böses Wort, oder? Ja, kommt ja das Wort Fuck drin vor und das darf man eigentlich nicht.
Gut, dass du es wiederholst.
Ja, ich habe schon viele böse Wörter wiederholt. Aber gut, wir reden über Basketball natürlich, nicht über Fasching. Wir haben...
Wobei ich dich jetzt noch gern gefragt hätte, ob du dich jemals verkleidet hast und was es war.
Auch
wenn ich das Thema ungern weiterführe.
Ja, ich bin ja kein Faschings- und Karnevals-Fan, weil ich mich sehr, sehr ungern verkleide. Aber als Kind kann mich an zwei Kostüme erinnern. In der Grundschule war ich einmal Cowboy und ich war einmal Charlie Chaplin und habe den dritten Platz gemacht bei einem Jahrgangsstufen-Karneval. Also als
Amazing.
Mit 11 Jahren oder sowas.
Okay. Hast du was bekommen dafür?
Also das weiß ich beim besten Willen nicht mehr.
Aber du weißt noch, okay, das hat dir schon was bedeutet.
Ich habe dieses Bild vor Augen, dass ich Charlie Chaplin war. Boah, jetzt hab ich aber meinen Faktor. Jetzt zurück zum Basketball zu kommen als Charlie Chaplin. Das fällt mir als erstes Andrea Trinkieri ein, das ist auch gemein, ne? Er tat mir leid am Sonntag, muss ich sagen. Andrea Trinchieri tat mir leid. Wir haben ein Vorgespräch geführt und ich sag zu ihm, wie geht's dir? Boah, könnte besser gehen. Ne? Also dem ging's nicht gut.
Also du warst in Bamberg.
Bamberg gegen München, genau.
Bamberg gegen München.
Und ja, man unterhält sich ja mal kurz, wenn man sich sieht. Mhm. Und ich hatte ihn ja jetzt einige Zeit nicht gesehen nach der OP und der war wirklich, also dem ging es nicht gut. Er hatte Schmerzen und dann diese komische Schlinge, die er viel länger tragen muss, als er das vorher gedacht hätte. Und wir haben es ja auch während des Spiels gesehen bei den Auszeiten.
Ja.
Der hat ja überhaupt keine Tinte auf dem Füller.
Der kein Druck in der Stimme.
Ja. Da war Schmerzen, haben wir das eine Bild auch gezeigt, wie er sich die Schulter hält und vor Schmerzen das Gesicht verzieht. Also da tut er sich natürlich keinen Gefallen mit momentan.
Ja, hoffentlich riskiert er da nichts, dass da halt langfristig was ist, weil er halt nicht lang genug gewartet hat.
Ja, ja. Der Mannschaft jedenfalls, naja, er hat ein Statement gesetzt. Für mich, unabhängig vom Ausgang des Spiels, war sicherlich das Statement, dass Ricky Hickman auf der Bank saß.
Wow, das war wirklich...
Das
Nikolic statt...
Nikolic ja. Und beim Warmmachen sah ich Hickman nicht. Da muss man sich noch nichts bei denken. Manche kommen halt ein bisschen später zum Warm-up. Der kam aber gar nicht zum Warm-up. Und da habe ich nur gedacht, das kann doch nicht sein. In dem Spiel, was ja die Wende bedeuten soll für die zweite Saisonhälfte jetzt, Hickman auf der Bank zu lassen, wow.
Ja.
Teuerster Spieler des Kaders.
So hört man.
Zwei-Jahres-Vertrag. Ich weiß nicht, wenn sie den loswerden wollen.
Angeblich keine Buyouts mehr.
Keine Buyouts, ich weiß nicht.
Also man muss ein bisschen was aufarbeiten, was da so generell los war am Sonntag. Das Spiel selbst, sehr gut von Bamberg im ersten Viertel.
Erste Viertel dachte ich auch, wow.
Ja, ne? Da sind sie wieder.
Ich dachte aber auch gleichzeitig, Mensch, Bayern, wisst ihr was? Also jetzt müsst ihr es allmählich mal begriffen haben, was hier abgeht. Denn es ist eine etwas andere Halle als woanders. Und wenn die loslegen, es ist eine Euroleague-Mannschaft, dann muss man schon ein bisschen gegenhalten. Also die hören nicht irgendwann auf zu spielen. Mhm. Aber das muss man den Münchern echt hoch anrechnen. Als sie angefangen haben zu spielen, waren sie die bessere Mannschaft.
Sie haben sich das so ein bisschen angesehen, hatte man den Eindruck, haben da den ersten Ansturm abgewartet und dann war halt wieder mal, was Trinchieri auch in der PK hinten raus gesagt hat, es war die Luft raus, sie hatten keine Kondition mehr oder wie Trinchieri dann auch beschrieben hat, das war das 12. Mal, dass innerhalb von 48 Stunden nach einem Euroleague-Spiel und das war in Fenerbahce gegen den amtierenden Champion gespielt haben. Natürlich ist das ein Faktor.
Eine Sache würde ich gerne klarstellen. Sowas habe ich noch nie gemacht, aber ich mache das jetzt mal.
Okay, bin gespannt.
Ich möchte mich auf die Seite der Schiedsrichter stellen. Und speziell auf die Seite von Anne Panther am Sonntag.
Okay.
Ich bin nach dem Spiel von mehreren Zuschauern angesprochen worden. Also erstmal saß hinter mir ein Stammgast wohl, zweite Reihe. Der hat das ganze Spiel echt nur Mist gebrüllt. Also richtig ausfallend.
Ich weiß, welche Reihe, glaube ich.
Ja. Und da bin ich auch kurz davor. Ich habe einmal mich kurz umgedreht. Ich war ganz kurz davor, ihm mein Headset, mein Mikro zu geben und sagen, er könnte das ja auch mal in die Öffentlichkeit raushauen, weil er hier so an Wörtern benutzt. Und es ging immer gegen die Schiedsrichter. Und speziell gegen Anne Panther. Und nach dem Spiel eben auch. Und ich habe allen erzählt, und das stehe ich auch 100% so, dass die Schiedsrichter mit dem Ausgang dieses Spiels überhaupt gar nichts zu tun hatten. Und es gab ein, zwei Entscheidungen. Eine Entscheidung, d'accord, da bin ich sicherlich, das war eine Fehlentscheidung. Maodolo läuft nach vorne, Cunningham greift rein, unterbricht den Fastbreak, aber kein Foulpfiff.
Ja.
Fehlentscheidung, okay, kann passieren. Es gab aber auch zwei, drei andere Situationen auf der anderen Seite. Das ist also völlig, die Schiedsrichterleistung war völlig in Ordnung. Was ich jetzt machen will, ist, dass ich einfach hier festhalten möchte, zwei Sachen. Erstens, Anne Panther ist eine hervorragende Schiedsrichterin. Und zweitens, ich möchte manchmal nicht in ihre Haut stecken. Weil sie ist als Frau, und es ist immer noch auffällig, wenn sie pfeift, weil man da sieht, das ist eine Frau und kein Mann, sie ist angreifbarer, weil sie eine Frau ist. Die Leute schauen das, sehen das und als sie dann einmal pro Bamberg gepfiffen hat, gibt's hämischen Jubel in der Halle. Das ist alles okay, das sind Fans, die können machen, was sie wollen, bis zum gewissen Grad natürlich, und ihre Mannschaft unterstützen und auch die Atmosphäre anheizen, das finde ich ja gerade gut. Aber ich möchte doch hier einmal mich hinter Anne Panther stellen, weil ich weiß, dass sie dass ihr Job noch schwerer ist als der von ihren männlichen Schiedsrichterkollegen.
Dass sie noch eine Bürde zu tragen hat.
Ja, das ist
unter so. Tatsache, ja, dass sie kein Mann ist.
Ja, das klingt jetzt im Jahr 2018 mega blöd und man könnte denken, da sind wir drüber hinweg, aber das sind wir nicht.
Naja, glaube ich auch nicht.
Da sind wir lange nicht.
Also ich hoffe nicht, dass es eine Rolle spielt. Das ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass es mitschwingt, glaube ich einfach. Also ich denke jetzt gerade an andere männliche Refs, die halt so einen gewissen Ruf haben, also selbst Lottermoser, wie du weißt, wenn der kommt, den kennen die Leute halt.
Ja, und dann respektieren sie ihn auch, weil man natürlich immer denkt, okay, das ist der einzige deutsche Profi-Schiedsrichter, der muss ja gut sein. Aber genauso oft, wenn ein unbekannter Schiedsrichter, möchte jetzt nicht zu nahe treten, aber natürlich sind viele vom Namen her jetzt nicht so bekannt wie jetzt Anne Panther und Robert Lottermoser, wenn die mal einen Pfiff pfeifen, der aus Sicht des Zuschauers nicht ganz so doll ist, dann haben die Zuschauer das nach 10 Sekunden wieder vergessen. Wenn es eine Panther macht, bleibt es denen im Gedächtnis. Und das ist unfair. Und da wird alles, was sie macht, nochmal auf eine besondere Ebene gehoben.
Multipliziert sich
absolut. Ja. Und ich musste nach dem Spiel mit den Zuschauern über die Schiedsrichterleistung diskutieren.
Aber was mich auch verwundert, weil das war für mich auch kein Thema.
Das ist kein Thema gewesen.
Das war nicht spielentscheidend.
Nein, es geht darum, wie haben die Bayern sich entwickelt ab dem zweiten Viertel? Ja. Was ist mit der Bamberger Offensive?
Ja.
Trinkieri hat vor dem Spiel gesagt, ich habe ihm ja die Frage gestellt, wenn die gute Fee kommt und sagt, die Defense kann sich verbessern oder die Offense bis zum Ende der Saison, sucht dir eins aus, sagt er, wie aus der Pistole geschossen,
die Defense. Uns über die Defense.
Finde ich eben, bin ich anderer Meinung.
Sie haben 63 Punkte gemacht.
Sie machen ja teilweise wirklich kaum mehr über 75 Punkte. Wenn wir jetzt mal Panathinaikos rausnehmen, das war so ein bisschen ein Ausreißer. Ja. Aber sie haben echt Probleme in der Offensive zum Abschluss zu kommen.
Ja, absolut. Aber was mir noch im Gedächtnis blieb, um nochmal auf die Schiedsrichterei, ist glaube ich ein Wort, gell?
Beim Scrabble würde ich sagen,
sagt man doch.
Schiedsrichterei.
Du hast wortwörtlich gesagt, wie das Spiel heute, du bist gespannt, wie das Spiel heute geschiezt wird.
Das ist ein richtiges Wort.
Das würde beim Scrabble gelten?
Ja.
Aha, okay.
Schiezen ist das Wort, was es gibt.
Ah, okay. Mhm. Also.
Es gibt das Wort
Schiezen. Reffen auch?
Nee, bloß jetzt mit Englisch auf. dazu mein Lieblingsbeispiel vom Olympia-Wochenende. Samstag mache ich Slopestyle an, glaube ich. Die beiden Kommentatoren. Ich habe zu Hause Tränen gelacht. Da war nicht ein deutsches Wort in diesem Kommentar.
Sie shredden.
Die haben die Begriffe mit den 360, 720, nein, hast du nicht gesehen, verstehe ich ja noch. Aha. Aber auch alles andere, also auch was der Slopestyler dann da gemacht hat, wurde mit englischen Vokabeln umschrieben von dem Doppelkommentar, also von beiden. Und die gingen so dermaßen ab. Ich wollte auf Aufnahme klicken, aber das...
Öffentlich-rechtlich oder?
Nee, es war Eurosport.
Ah, okay.
Ah, herrlich. Ja. Deswegen, wo du jetzt gerade Raven sagst, muss ich daran denken.
Nicht Raven, sondern Raven. Ja, Raven. Was mir da im Gedächtnis blieb, war die Situation, als Dorrell Wright in an sich sehr coolen, deutsches Wort, tollen Stil gemacht hat.
Also cool würde ich doch durchgehen lassen.
Ja. Ja, es war cool, es ist das falsche Attribut. Es war einfach ein starkes Play.
Der Ballgewinn mit Fastbreak.
Ballgewinn mit Fastbreak schließt per Dunking ab und plötzlich wird es abgepfiffen.
Mhm.
Große Verwunderung, was ist los? Es gab wohl einen Foul von Hackett.
Von Hackett.
Ja, genau. Davor und also wie mit dieser Situation umgegangen wurde von Anne Panther, fand ich auch interessant, weil sie halt sie ging ja zu beiden Coaches und hat es ihnen erklärt.
Genau.
Trinkieri fand es nicht gut, aber er hat irgendwann dann so, okay, dann ist es halt so. Also das ist ja das, was man auch immer verlangt, dieses Fingerspitzengefühl, so informiert die Kapitäne und Coaches, was gerade passiert.
Genau.
So, und manchmal hast du halt das Gefühl, das passiert zu wenig. Wo es jetzt im College-Basketball diesen einen gab, der nicht mal mit dem Kapitän gesprochen hat vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, der sich weggedreht hat von ihm.
Der Schiedsrichter.
Genau. Der hat dann irgendwie sogar seine Zulassung verloren.
Ach komm.
Ja, das war ein langjähriger College-Ref, also... Und der hat sich auch noch entschuldigt, bla bla bla. Aber ich sage nur, es sind halt so Kleinigkeiten, die es dann halt auch ausmachen, wie du auch mit deiner Körpersprache halt da umgehst, weil sie stand da schon sehr selbstbewusst, hat gesagt so und so und so und so. Also anscheinend nicht gehört, was sie gesagt hat, aber das war zumindest der Eindruck vor dem Fernsehschirm.
Ja, es gab einen Pfiff von ihrem Schiedsrichterkollegen,
der überhört wurde,
mhm. Genau.
Ja.
Und der war eben auf der anderen Seite des Feldes, also wirklich weit von Dorrell Wright weg. So, wir haben kurz zusammengefasst, Bamberg gegen München war super Spiel, war super interessant, aber es hat tatsächlich die Limitierung des Bamberger Spiels offen zutage gefördert. Und ich bezweifle, ob das in der Saison noch was wird mit der Strafversetzung von Ricky Hickman. Das war für mich das, was hängen geblieben ist. Also das ist die Personalie, die mich sehr überrascht hat.
Absolut. Dann noch zwei Notizen aus dem Spiel. Es gab das Halbzeitinterview mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Soschek.
Ja.
Der ankündigt,
den Reset-Knopf zu drücken.
Genau.
Wir werden am Ende des Jahres wirklich auf die Reset-Knopf drücken und einen echten Neubeginn versuchen, weil jetzt einfach weiter so, das ist sicherlich keine Konsequenz und wir müssen uns sammeln und müssen die Saison verarbeiten. Jetzt wollen wir sie erstmal zu Ende bringen.
Wir werden
den Reset-Knopf drücken.
Es ist nicht kein Konjunktiv.
Nee.
Wie ordnest du das ein?
Ich ordne es, also im Grunde haben sie ja letzten Sommer auch den Reset-Knopf drücken müssen.
Genau, dazu hat er sich auch geäußert. Dann hören wir es auch noch schnell an.
Ja, glaube ich, es geht einfach nicht, dass wir Verträge abschließen mit der Konsequenz, dass uns auf einen Schlag die fünf besten Spieler verlassen. Und Sie wissen, im Basketball gibt es keine Ablöse. Das heißt, wir erhöhen in ein, zwei Jahren den Wert der Spieler massiv und bekommen dafür nichts.
Ja, die Frage vom Lüders war, welche Fehler haben Sie denn gemacht? Nachdem Stoschek vorher gesagt hat, wir haben auch Fehler gemacht, und daraufhin hat er diese Antwort gegeben. Die Fehler, die sie aber, das ist eine Sache, das ist ein grundlegendes Problem, da hat er recht.
Ja.
Aber die Fehler, die sie gemacht haben, waren natürlich auch im Bereich Quincy Miller.
Natürlich.
Ja, der
Recruiting.
Haben einen Spieler geholt, der nach einem Spiel wieder entlassen wurde und der sehr, 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 sehr teuer war. Da haben sie sicherlich eine 500.000 Euro versenkt. Mhm. Und Hickman. Ja. Hickman scheint nicht zu funktionieren, ist der teuerste Spieler im Kader, der kostet richtig Geld. Dann muss man natürlich auch darüber nachdenken. Also das Recruiting, das Scouting der neuen Spieler war nicht so erfolgreich wie in den Jahren davor, wo sie natürlich auch richtig, richtig gut neue Spieler geholt haben.
Ist Bayese ein Faktor wahrscheinlich? Also ein bisschen Grüße Richtung Bayese können das auch gewesen sein wegen den Verträgen. Aber
ja, also
die Münchner Neuzugänge sind jetzt auch nicht so verkehrt. Also
genau, also sicherlich hat, ich weiß es nicht, der litauische Sportdirektor in Bamberg, von dem hört und sieht man nicht viel. Der möchte auch nicht so gerne interviewt werden.
Gut, das wollte Bayesi auch nie.
Ist kein einziges Mal aufgetaucht.
Bayesi möchte einfach rumgefuhrwerkt. Genau.
Also man kann ihn immer was fragen, also abseits des Mikrofons, der Kamera. Er ist auch ein ganz freundlicher, sehr, sehr zuvorkommender Mensch und erzählt ja alles Mögliche. Aber er möchte sich nicht in den Vordergrund stellen und möchte nicht vor die Kamera. Und bei den Bambergern weiß ich nicht. Also da gibt's ja auch, es ist ja die Sache des Sportdirektors, das ist ja eine Sache. Dann gibt's ja auch Agenten, es gibt von außen viele Einflüsse, Leute, die Spieler unterbringen wollen. Vielleicht haben sie da, und sie haben natürlich diesmal gesagt, okay, wir müssen einen Umbruch machen, wir setzen auf die erfahrenen Spieler. Hackett ist ein Glückswahl gewesen wiederum. Also das hat funktioniert.
Absolut.
Und der ist bei Piräus ausgemustert worden für Strelnieks. Ja, also die Olympiakos hat Strelnieks ersetzt, also Hackett ersetzt durch Strelnieks, insofern.
Eklatant natürlich trotzdem, dass ihnen das Shooting fehlt. Also das
Shooting fehlt ihnen, ja.
Hat Trinkiere auf der PK dann gesagt, sie hatten halt keine Kraft mehr, Würfe alle zu kurz, aber das ist schon sehr, sehr auffällig.
Ja, das ist ganze Saison schon
auffällig. Dass da ganz wenig reinfällt. Ja.
Natürlich stimmt, Trinkiere auch recht, das ist das 12. Mal, glaube ich, oder was, dass sie Freitag, Sonntag spielen und haben sonntags immer die Kracher dann in Bamberg.
Alba, Fehner, Bayern, also genau. Viel intensiver geht's dann auch
nicht. Viel intensiver geht's nicht, ne, genau. Also, wir haben das auf die Bayern wiederum, wie gesagt, wenn sie stark verteidigen, Bartel, der darf nicht zu kurz kommen, keine Sorge, wir werden nächste Woche Nationalmannschaft zum Thema haben, da wird Danilo auch ein Riesenthema sein, aktuell sicherlich der beste deutsche Spieler in der BBL. Wahnsinnige
Entwicklung.
Durch die Verletzung
von Matschmann. Bester deutscher Spieler?
Ja, momentan.
Ich überlege gerade, also Sie haben einfach ein saugutes Team. Also der Frontcourt mit Booker in der Form, den man jetzt wirklich, du hast es ja auch mehrfach gesagt, der ist MVP-Kandidat, weil
und jetzt auch in der Rolle, die er in Bamberg gespielt hat, 6 Assists.
Ja, lange nicht zu sehen als Scorer.
Genau, lange nicht zu sehen, aber ständig an der Dreierlinie rumgelungert, in Anführungszeichen, die Bälle verteilt auf die zum Korb schneidenden Spieler. Exzellenter Passer.
Hat man gar nicht so auf dem Schirm eigentlich, dass er das
kann. Kann er richtig gut, ja. Macht er richtig gut. Auch hier unsere Nummer 1 in der Telekom Sport Top 10. Dieser Rettungstat mit dem Pass aus dem Aus zu Cunningham.
Ja.
Technisch echt gut. Also Booker ist schon sehr, sehr stark. Und bei Bamberg, Radojevic hat wieder gespielt, aber ja.
Giftig war er phasenweise wieder.
Ja, ja. Der Bayern Frontcourt ist einfach momentan auch ohne Matschwan.
Stimmt, richtig. Matschwan noch spielt gut. Mitrovic darf man nicht vergessen.
Mitrovic kommt wieder demnächst. Ja. Also der macht schon wieder Aufwärmtraining und so mit.
Also auch eine gute Verpflichtung, Mitrovic.
Absolut,
klar,
genau.
Klar sagen, ja. Der fehlt ihm sehr.
Er bringt ihn aber auch kein Shooting.
Stimmt.
Er spielt nur mit dem Rücken zum Korb.
Ja. Das dafür, das kann er.
Das kann er und das wird Ihnen sicherlich auch helfen. Also und natürlich, und deswegen, wir hatten das Thema ja auch noch im Nachlauf, glaube ich auch, wenn die Bamberger dann mal ihre Euroleague-Saison hinter sich gebracht haben, Ende April und den Mai nur noch BBL spielen, dann kann das, also nur noch Playoffs spielen, dann wird das sicherlich auch noch weiter nach oben gehen bei den Bambergern. Aber wie gesagt, die Münchner zu schlagen in der Serie in der Form. Interessant noch, Jovic ging raus nach 2 Minuten.
Stimmt, ja, mit Rückenproblemen.
Irgendwann kam einer zu mir, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, nach dem Spiel und meinte, ach, der hat doch keinen Rücken gehabt, der hat schlecht gespielt. Und daraufhin wollte ich mir unbedingt nochmal diese 2 Minuten anschauen, die Jovic gespielt hat, aber ich bin noch nicht zugekommen bei dem ganzen Stress. Aber die haben ja das Spiel auch ohne Jovic dann gewonnen.
Absolut.
Das ist ja
auch. Er ist auch noch nicht so der Faktor, den man erwartet hätte.
Wenn er einen guten Tag hat, spielt er überirdisch, finde ich. Aber er hat auch Hänger dabei.
Ja. Und du hast halt, ja, Hobbs auch so ein bisschen, aber der liefert schon konstanter.
Konnten Hobbs vom Gefühl, ja. Her.
Hobbs, also sie haben dieses Point Guard Problem einfach nicht mehr,
dass
jetzt genau. 2 Jahre lang wirklich dominant war.
Nee.
Cunningham kommt immer besser rein.
Verteidigt auch sehr gut. Ja. Gavel hat zuletzt Probleme gehabt in der Defense, ständig rumgefoult und da hat es so ein bisschen gewackelt. Aber ansonsten ist die Mannschaft wirklich unglaublich stark. Und wie gesagt, dass sie da aus diesem Loch rausgekommen sind im letzten Jahr, ist ihnen das nicht geglückt beim 90-59. Da hat Bamberg einfach 4 Viertel so gespielt wie jetzt im 1. Viertel.
Ja.
So, jetzt reden wir über, wir gehen in die Zukunft, wir gehen in Richtung unseres ersten Gesprächspartners. Wir haben überhaupt kein Telefon hier. Ach, du liebe Zeit.
Wenn wir kurz bitten dürften.
Wir müssen unser Telefon haben.
Da kommt es.
Um den ersten Gesprächspartner anzurufen.
Vielen Dank.
Amazing. Denn wir reden jetzt nicht mehr über die Vergangenheit, wir reden über die Zukunft. Und reden
apropos
über
Vergangenheit und Zukunft.
Apropos Sveti ist Skifahren. Ja, genau. Also wir wurden auch angesprochen natürlich, ob was denn mit Sveti Pesic ist, wann er in Podcast kommt.
Jetzt wird schwierig.
Ja.
Schöne Grüße nach Barcelona.
Er war wohl Skifahren, was ich gehört habe, aber er war dann eben auch schnell in Barcelona. Wünsche ihm alles Gute von dieser Stelle, den absolut. Podcast hoffen wir dann vielleicht in der nächsten Saison nachzuholen. Ja. Absolut. Manchmal laufen die Dinge eben schneller, als man denkt.
Das war sehr überraschend.
Das war sehr überraschend. Aber ich meine, er liebt Barcelona. Er hatte auch eine Wohnung schon immer. Also der war ja auch der Trainer. Ich meine,
ja, der hat das Triple gewonnen.
Das Triple mit Barcelona
2003.
Gewonnen. 2003. Wir nähern uns gefährlichen Gewässern. Jahreszahlen sind nicht so mein Ding. So, wir rufen mal an bei Basti Doret. Da ist er. Hallo Basti.
Hi, servus.
Auf der Heimfahrt vom Training. So erwischen wir dich, das ist korrekt, oder?
So schaut's aus, ja. Genau. Ich bin auf dem Weg, also ich bin jetzt schon gleich in Nürnberg. Wir hatten heute Morgen das letzte Training vor dem Bonn-Spiel und jetzt auf dem Weg nach Hause.
Auf dem Weg nach Hause, als gebürtiger Nürnberger, immer noch in Nürnberg wohnt, das ist natürlich herrlich. Basti, ich habe in meiner Eigenschaft, mein Beruf bringt es so mit sich, dass ich mit anderen Menschen über andere Leute reden muss. Und wenn ich mit anderen Menschen über dich rede, seit Jahren schon, dann heißt es immer nur Basti Doret, ey, der ist überragend, was der alles macht für die Mannschaft und der ist so nett und das ist der Wahnsinn. Jeder Trainer hat es mir gesagt, alle Mitspieler haben es mir gesagt. Das ist so, als würde man über den Dalai Lama reden. Deswegen ist meine Frage, Basti, bist du der Dalai Lama? Bist du es vielleicht wirklich?
Also ich kann dir versichern, dass ich es nicht bin, aber es ehrt mich natürlich, dass andere Leute so über mich reden, aber ich habe sicherlich auch meine schlechten Seiten an mir.
Oh, okay. Gut, dafür, das müsste ich mir merken für den Schluss des Gesprächs, weil ich möchte es noch positiv fortsetzen. Eine Sache, die dich vom Dalai Lama unterscheidet, ist, der darf nicht nach China. Du dürftest ja nach China, wenn die Mannschaft sich eventuell qualifiziert und du dabei wärst. Bei dir ist das ja immer so eine Geschichte. Du hilfst der Mannschaft, also der Nationalmannschaft, in Notfällen, dann wirst du wieder gecuttet, weil plötzlich doch Maodo Lo und Dennis Schröder hier und da und auf deiner Position ist immer so ein Hickhack. Aber alle loben dich und tragen dich auf Händen, dass du der Mannschaft immer wieder hilfst. Kannst du uns diesen Zwiespalt näher bringen, was da so in dir vorgeht? Auszuhelfen, aber dann vielleicht bei großen Dingern doch nicht dabei sein zu können.
Ja, ja, sicherlich. Ich mache mir da auch selber öfters Gedanken drüber, ob das jetzt eigentlich auch cool ist. So, ne? Aber ich komme immer wieder zu dem Entschluss, dass es für mich das Größte ist, für die Nationalmannschaft zu spielen. Und ich mir aber auch bewusst bin, dass auf meiner Position da sicherlich talentiertere Spieler auch sind, wie eben allen vorweg natürlich Dennis, der unfassbar spielt, Maodo, der auch eine in meinen Augen eine sehr, sehr starke Entwicklung nimmt, der Euroleague spielt. Dann kommen hinten jetzt raus noch ein Ismet Akpina. Und von daher bin ich mir meiner Rolle da bewusst, aber ich bin trotzdem mit mir im Reinen und ich bin stolz auch auf mich, dass ich eben nach diesen ganzen tollen Spielern eben auch zu diesem Kreise dazugehöre und meinen Teil dazu beitrage, eben dass die Nationalmannschaft sich für große Turniere qualifiziert und deswegen bin ich da auch stolz auf mich selber.
Das sollst du auch sein. Also das ist ja nun nicht einfach nur von den Trainern immer so dahergesprochen, wenn sie sagen, es tat uns wirklich weh, den Basti nochmal zu cutten hinten raus, sondern das ist ja sicherlich auch ehrlich gemeint. Ja, die momentane Situation, die momentane Saison, Basti, aus deiner Sicht sehr positiv, ja, oder? Also ihr habt alles erreicht bisher, was ihr euch so vorgenommen hattet. Champions League, eine Runde weiter, Pokal steht jetzt an. Beschreib mal so diese Saison, die du momentan erlebst mit Medi Bayreuth im Vergleich zum Jahr zuvor. Was ist anders, was ist besser, was ist momentan so der Stand der Dinge?
Was natürlich auf jeden Fall anders ist, dass wir praktisch einen Wettbewerb dazu bekommen haben und eben die meiste Zeit unter der Woche bis jetzt auch noch gespielt haben. Das war natürlich oder ist immer noch für uns eine sehr große Herausforderung, da unser Kader jetzt nicht gewachsen ist, sondern von der Spieleranzahl gleich geblieben ist. Das ist natürlich ein Unterschied zum letzten Jahr. Da muss man wirklich sagen, dass wir, und da meine ich vor allem auch das Trainerteam, einen fantastischen Job macht, dass wir verletzungsfrei und erfolgreich durch diese Zeit kommen. Ich denke, so erfolgreich hätten auch wenige Leute gerechnet, dass wir diese Vorrunde der Champions League bestreiten. Von daher sehe ich das als sehr, sehr positiv. Und der Unterschied, finde ich, zum letzten Jahr ist, dass wir waren natürlich, ich glaube am Anfang letzten Jahres hatten wir so eine Siegesserie, wo wir fast 10 Spiele in Folge gewonnen haben. Da sind wir auf eine Erfolgswelle geschwommen. Und dieses Jahr nimmt man uns auf jeden Fall anders wahr in der Liga. Ich denke, die Mannschaften haben sehr großen Respekt vor uns. Den haben wir uns auch verdient. Aber wir, denke ich, zeigen auch und spielen eine sehr erwachsene Saison, dass wir uns diesen Respekt auch verdient haben.
Jetzt gibt es wichtige Aufgaben, die anstehen. Also die Champions League, wie gesagt, haben wir schon angesprochen, Top 4 haben wir angesprochen, auch wir nähern uns den Playoffs. Ich habe ja euren Geschäftsführer schon gefragt am letzten Spiel, er darf sich eine Sache aussuchen und die tritt auch dann ein. Das wäre Finale BBL, Pokalsieg oder Champions League Sieg. Wofür würdest du dich entscheiden? du darfst es aussuchen. Also eins passiert dann auf jeden Fall. Also die gute Fee, sag ich mal, kommt da jetzt her.
Ja, dann entscheide ich mich für den Pokalsieg.
Ja, Titel. Okay. Okay. Das ist ja nicht so weit hin. Das sind ja nur zwei Siege eigentlich, ne? Das kann ja schon nächstes Wochenende passieren.
Genau, und deswegen entscheide ich mich auch dafür, weil ich glaube, dass da die Chancen nicht gerade gering sind für uns, vielleicht ja so ein kleines Basketballwunder zu schaffen. Das sind zwei Spiele. Und Berlin haben wir schon geschlagen, von daher wissen wir, dass wir die auf jeden Fall besiegen können, wenn auch natürlich Berlin sich auch gesteigert hat im Laufe der Saison. Und dann muss man auch erstmal schauen, wer dann der mögliche Finalgegner wäre. Von daher denke ich, sind unsere Chancen da gar nicht so schlecht, als Underdog vielleicht die Überraschung zu schaffen.
Ja, durchaus möglich. Da sind wir sehr gespannt auf das Spiel. Bin ich persönlich sehr gespannt, weil ich es auch selber kommentiere. Euer Spiel gegen Berlin am Samstagabend. Vorher
18:45
Uhr live und kostenfrei für alle bei Telekom Sport. Basti, in der neuen BIG, in der Basketballfachzeitung, ist die Titelgeschichte. Da geht es um unter anderem um Deutsche, auch in der Easy Credit BBL. Die Zeitung hat in Zusammenarbeit mit Johannes Herber, also mit einer Gewerkschaft für Spieler, eine Umfrage durchgeführt in der Liga. Und da haben so 80, 90 Leute, Spieler haben den Fragebogen ausgefüllt. Sagen wir mal so, in der Konsequenz, in der Auswertung war es so ungefähr, dass es den deutschen Spielern in der Liga gar nicht so gut geht. Sie verdienen zu wenig, Perspektive ist schlecht, man muss wahnsinnig oft mit Verletzungen spielen. Du kennst die Liga besser als ich, besser als wir alle. Kannst du uns so einen Einblick geben, ist die Situation für deutsche Spieler in der BBL so teilweise jedenfalls so unerfreulich, dass man da schlecht bezahlt und humpelnd seinem Job nachgehen muss?
Also ich habe also das große Glück, dass in meinen jetzigen Stationen mir es sehr gut ging. Ja, aber ich natürlich auch Kontakt mit anderen deutschen Spielern haben, die auch teilweise leider in Situationen geraten, in denen es für die jeweiligen Spieler nicht so positiv aussieht. Mhm. Und deswegen, also ich habe selber auch an der Umfrage teilgenommen und ich habe auch ein bisschen mitgeholfen, die Umfrage auszuwerten. Mhm. Finde ich erstmal gut, dass das auch so in der BIG erschienen ist, um da einfach mal einen Einblick zu schaffen. Im Endeffekt ist es immer objektiv betrachtet, ob jetzt man sich zufriedenstellt mit einer Situation oder eben nicht. Ja, ich glaube, dass noch viel getan werden kann, ja, gerade wenn es auch darum geht, wie junge Spieler vorbereitet werden aufs Profileben und eben denen Ratschläge zu geben und auch der Öffentlichkeit mal zu zeigen, wie es eigentlich so um die Spieler steht, weil man bekommt natürlich selber als Spieler auch wird man oft mit Vorurteilen konfrontiert, da denken die Leute, ja, man ist Bundesliga-Basketball-Profi und jetzt in meinem Fall noch Nationalspieler, da muss man ja schon lange für das Nachleben ausgesorgt haben. Mhm. Und die Realität schaut natürlich da ein bisschen anders aus.
Ja. Andererseits, ich habe mich gefragt beim Lesen dieses Artikels, wenn ich jetzt ein junger Bursche bin von 15, 16 und ich bräuchte eine Perspektive, was ich so mit meinem Leben anfangen will und wollte bis zum Lesen dieses Artikels Basketballprofi werden. Jetzt steht da, ein Deutscher verdient netto 2.500 bis 3.000 Euro. Da möchte ich zwei Sachen würde ich gerne festhalten. Zum einen, natürlich gibt es sicherlich Deutsche, die 2.500 und 3.000 Euro netto verdienen. Wenn ich das als 16-Jähriger lese, würde ich sagen, oh, da werde ich auf gar keinen Fall Basketballprofi. Andererseits wissen wir beide sehr genau, dass Spieler wie Maodo Loh, Danilo Bartel und Basti Doret mehr als 2.500 bis 3.000 Euro netto im Monat verdienen. Wie kann man denn den jungen Leuten, irgendwie 15-, 16-Jährigen, das trotzdem schmackhaft machen, ihren Traum oder auch ihren Wunsch zu erfüllen, Basketballprofi zu werden in Deutschland?
Ja, also sicherlich ist es natürlich ein Durchschnitt, ja, also man muss sehen, dass man weiß auch nicht genau, welche Spieler jetzt da mitgemacht haben. Ne? Also deswegen ist es ja so ein Mittelwert, der da bei irgendwie rausgekommen ist. Und es ist natürlich so, dass gerade als junger Profi stellen sich wahrscheinlich viele dieses Profi-Dasein auch vielleicht zu schön da.
Luxuriöser wenn man dann aber, vor, ja. Hm.
Ja, es ist halt, und wenn man dann vorweg schon informiert wird, wie eigentlich die Situation aussieht, ja, mhm. Man kann ja nicht damit rechnen, dass man jetzt vielleicht, ich nenne es jetzt mal, unter die Top 20 kommt und man dann eben gutes Geld verdient, ja, sondern man muss natürlich auch damit rechnen, dass es vielleicht für die unteren 20 nur reicht und dann verdient man eben nicht so viel und dann muss man sich Gedanken machen, was mache ich nebenbei? Mhm. Weil von diesem Geld kann man eben nicht besonders gut planen. Man kann es natürlich für jetzt, fürs Leben reicht es natürlich, ja. Mhm. Aber man muss sich dann schon während der Karriere Gedanken machen, wie es danach aussieht.
Absolut, ja.
Und dieser Gedanke, wenn man sich während der Karriere schon, vor allem im frühen Stadium, während der Karriere Gedanken machen muss, was mache ich nebenbei, wie schaut es danach aus, glaube ich nicht, dass man seine beste basketballerische Leistung abrufen kann, weil man eben eventuell nebenbei studieren muss oder eine Ausbildung machen muss. Und dann fällt so ein bisschen der Fokus weg und dadurch leidet natürlich die Leistung. Ja. Und also ich glaube, dass diese Studie natürlich vielleicht auch manche abschrecken kann. Ne? Also wenn sich jetzt da einer denkt, ja, ich bin gerade so ein bisschen Basketballspieler, aber ich bin auch in der Schule relativ gut, dann studiere ich und mein Einstiegsgehalt ist höher als das, was der Durchschnitt ist, dann denken vielleicht auch viele, ist das so lohnenswert? Allerdings glaube ich, dass da auch einmal die Karten auf den Tisch zu legen, das trotzdem eine gute Sache war. Ja. Jetzt aber auf deine Frage zu kommen, wie kommt man an die jungen Spieler und begeistert die dafür, Basketballprofi werden zu wollen, ist natürlich, dass die Liga da sich auch positiv entwickelt. Ich glaube, dass es schon Zeiten gab, wo es viel, viel schlimmer ist, zumindest. Und wir deutschen Spieler schon sehr davon profitiert haben, dass wir eine deutsche Regel haben.
Das wollte ich gerade sagen. Ich dachte immer, dass es den deutschen Spielern seit der 6+6-Regel so gut geht, weil überall, wo ich hinkomme, heißt es, ja, wir bräuchten echt gute deutsche Spieler, aber die gibt's ja kaum. Deswegen das. Aber man muss dann wohl festhalten, dass es einen klaren Gehaltsunterschied gibt zwischen den guten und sehr guten deutschen Spielern und dem Rest, wenn man das dann so auswertet. Ja. Weil natürlich auch die guten bis sehr guten Ausländer bezahlt werden müssen. Das ist ja auch Fakt.
Ja, andererseits durch die deutschen Regel ist natürlich, hat man natürlich als deutscher Spieler auch die Chance, sich so zu zeigen und beweisen, dass man halt einer davon wird, der gut bezahlt wird. Mhm. Und das war ja so vor der deutschen Regel so ein bisschen eigentlich ja nicht unmöglich, aber haben ja noch weniger geschafft als jetzt. Ja. Ne? Also von daher sehe ich die Entwicklung trotzdem weiterhin positiv.
Ja. Ja, und wahrscheinlich auch, weil du natürlich, du hast ja deinen Vertrag gerade erst wieder verlängert. Du bleibst du jetzt eigentlich. Hast du so die Lebensplanung schon im Hinterkopf auf Dauer in Bayreuth? Kann man das so schon sagen jetzt? Mit 28 bist du, ne?
Ich bin 28, werde dieses Jahr 29. Die nächsten 3 Jahre werde ich weiterhin in Bayreuth sein. Und mir gefällt es hier sehr gut. Natürlich auch wegen der Nähe zur Heimat, aber weil mich auch der Verein begeistert. Und ich glaube, mit der Begeisterung noch einiges bewegen zu können. Allerdings nach den 3 Jahren bin ich 32. Ich glaube, danach würden noch ein paar Jährchen oder ein, zwei noch gehen. Von daher muss man dann schauen, ob Bayreuth noch das Richtige ist. Aber jetzt erstmal bin ich sehr froh, noch in Bayreuth zu sein. Ich werde in den nächsten 2 Wochen auch noch Vater. Von daher habe ich da schon eine gewisse Sicherheit und da fühle ich mich auch sehr gut dabei, das weiterhin in Bayreuth machen zu
können. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Das erste Kind kommt?
Erste Kind kommt, ja. Termin wäre allerdings, wenn wir mit der Nationalmannschaft in Georgien sind. Deswegen hoffe ich, dass er ein bisschen früher früher kommt.
Ah, okay, okay, okay. Ich hoffe nicht, dass es dann vielleicht, stell dir mal vor, er kommt ins Pokalfinale und dann klingelt das Telefon.
Ja, ich habe mir das schon öfters vorgestellt, aber...
Robin Benzing würde das Pokalfinale spielen, was würdest du machen?
Robin Benzing würde das Pokalfinale spielen. Ich glaube, die Chance, dass es genau während dem Pokalfinale passiert, ist relativ gering. Außerdem ist es das erste Kind. Man sagt immer, dass die ein bisschen länger brauchen. Von daher von Ulm nach Nürnberg schaffe ich es so in 2, 2,5 Stunden. Also würde ich auch noch nach dem Spiel rechtzeitig kommen können.
Okay, also gut, wir wollen gar nicht auf Minutenabrechnung eingehen, was passieren würde, wenn morgens um 10 das Telefon klingelt. Wir wünschen dir...
Das Beste wäre, wir gewinnen am Sonntag den Pokal und am Montag kommt der kleine Sohn. Das wäre am allerbesten.
Und dann müsst ihr auch noch so einen Namen bekommen, wo Pokal mit drin vorkommt, so oder Cup oder sowas. Oder steht der Name schon fest, ohne dass du ihn verraten musst natürlich?
Der Name steht fest. Er wird Linus heißen.
Linus?
Linus, so wie der zweite Papst, wurde mir gesagt, auch wenn ich nicht sehr religiös bin.
Ah, okay. Der zweite Papst hieß Linus. Okay.
Anscheinend.
Okay, gut, das wusste ich nicht. Ich kenne Linus halt wirklich nur als von den Peanuts.
Genau. So kennen ihn die meisten.
Ja, eine Sache bleibt natürlich noch übrig, Basti. Also wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass du nicht der Dalai Lama bist und du hast auch schlechte Eigenschaften. Ich kenne eine deiner schlechten Eigenschaften. Du hörst grauenhafte Musik. Und zwar beim Warm-up.
Moment, das heißt nichts, wenn du das sagst. Können.
Das heißt, nein. Beim Warm-up in der Bayreuther Oberfrankenhalle, wenn du mit Steve Achalski weit vor allen anderen euch warm machst, muss der Hallen-DJ deine Musik spielen. Und die ist sehr, sehr, sehr hart. Und also für mich unhörbar.
Ohne, dass was läuft denn da?
Was ist denn
da? Meistens läuft da, also er fängt an, er versucht immer seinen Hip-Hop zu spielen, ja, aber dann kriegt er gleich einen kleinen Anschluss von mir und ich brauche zum Aufwärmen oder vorm Spiel, brauche ich immer Rockmusik, für den einen ist es vielleicht zu hart.
Und also Steve, mein Lieblingslied ist von Motorhead.
Und du willst...
Nee, der Hallen-DJ will,
der Hallen-DJ will Hip-Hop hören, glaube ich.
Ach so, okay, und du willst den Rock. Ach so, okay.
Und dann kommt wirklich sehr, sehr harte Rockmusik.
Motorhead?
Ja, ich weiß.
Motorhead, Ace of Spades, ja.
Okay, das ist ein Klassiker.
Okay.
Gut. Ist ein Klassiker.
Aber was wir natürlich.
Ich verstehe es nicht.
Lemmy, du hättest ihn noch Lemmy nennen können, dann deinen Jungen.
Ja, wäre geil gewesen. Aber hätte die Frau was dagegen gehabt.
Dann sag uns doch noch eine schlechte Eigenschaft. Die wollen wir natürlich zum Abschluss dann doch noch hören. Wenn alle dich so loben und du sagst, du hast auch schlechte Seiten, dann muss uns eine davon verraten.
Ja, ich bin sehr schlechter. Also, ich bin sehr, sehr schlechter Verlierer. In allen Lebenslagen. Gerade auch beim Training, wenn da ein Trainingsspiel verloren geht oder ein Wurfwettbewerb, dann fliegen schon mal die Bälle durch die Halle.
Okay.
Und dann muss der arme Eddie Bälle wieder aufsammeln.
Der wird von dir ja sowieso ganz gut begleitet auf den sozialen Medien und da kommt
ja immer wieder vor. Der wird gepusht.
Ja. Er ist schon Legende ein bisschen, gell?
Er ist Eddie Legendo auf jeden Fall.
Eddie Legendo, genau so geht's, ja.
Ich will ihm auch seinen eigenen Account machen, aber ich habe noch nicht sein Einverständnis.
Ich habe ihn auch kennengelernt, damals beim Dreh, als wir die Doku gemacht haben.
Ja.
Da hat er mir auch erklärt, was ich wo wie machen kann. So, ja.
Er ist ein Klassiker. Ja. Der war auch auf meiner Hochzeit und so weiter. Also er ist wirklich... Wie so ein Opa für mich. Aha. Deswegen schimpft er dann immer, dass er die Bälle wieder alle einsammeln muss. Und ja, ich bin einfach ein sehr schlechter Verlierer und kann dann auch
Kann man im Basketball ja zumindest in etwas Positives ummünzen, Ansporn fürs nächste Spiel in dem Fall.
Ja, also die Energie wird dann schon auch schnell wieder ins Positive umgewandelt.
Genau. Morgen geht's nochmal gegen Bonn zum Abschluss unseres Gesprächs. Vielleicht einen kleinen Ausblick. Wäre das wäre ein möglicher Playoff-Gegner nach dem aktuellen Stand, wäre es so. Auch kein Traumlos, oder? Sag ich mal. Oder
ja,
egal.
Ja, absolut Wurscht. Nicht. Bonn ist, glaube ich, eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft. So ein bisschen unberechenbar. Also das letzte Spiel gegen Ludwigsburg, also das habe ich mir angeguckt, das war ja der Wahnsinn, das war ja wie ein Tennismatch, so schnell hin und her. Wär sicherlich wahrscheinlich nicht der dankbarste Gegner in den Playoffs, aber wir wollen uns jetzt erstmal darauf fokussieren, dass wir möglichst den Heimvorteil uns sichern. Mhm. Und das ist, denke ich, schon mal auch ein großer Schritt. Und dann muss man eh in den Playoffs, wenn man was erreichen will, ja, irgendwie gegen jeden zurechtkommen. Im Moment ist ja auch noch so, dass man nicht ganz genau weiß, wo Bamberg am Ende landen wird. Mhm. Von daher wäre es vielleicht auch möglich, dass eine mögliche Paarung so ein Oberfranken-Derby wäre. Ich denke, wenn sich da Bamberg, und ich glaube immer noch fest daran, dass sich Bamberg findet und die Saison stark beendet, wäre das sicherlich auch nicht der beste Gegner von allen. Deswegen bleiben da in den Playoffs eh nur schwere Gegner, aber genau, das Wichtigste wäre für uns der Heimvorteil.
Ja. Und wie gesagt, am kommenden Wochenende der kürzeste Weg zum Titel, den es im deutschen Basketball gibt, mit den zwei, genau, Siegen am Samstag und am Sonntag. Basti, jetzt haben wir dich ein bisschen abgehalten, dass du deine wahrscheinlich hochschwangere Frau jetzt 10 Minuten später siehst. Genieße
das. Ja, das macht nichts, das tut auch mal ganz gut.
Warte mal, wenn der Kurze da ist. Du wirst vielleicht die ein oder andere Ausrede finden, auch noch mal eine kleine Auszeit zu nehmen von zu Hause.
Dann ruf mal wieder an.
Du musst dringend den Podcast anrufen. Wir sind jederzeit, als Alibi stehen wir jederzeit zur Verfügung.
Perfekt, das merken wir.
Gut, ich danke für deine Zeit. Ganz, ganz liebe Grüße nach Oberfranken und momentan mehr nach Mittelfranken, nach Nürnberg. Ja. Und wir sehen uns am Pokalwochenende in Ulm. Danke für deine
Alles
Zeit.
Alles klar, ich freue mich. Danke euch. Ja.
Vielen Ciao. Dank. Ciao.
Bis dann. Ciao.
So.
Ja, kann man nur gratulieren.
Das
Linus. Läuft.
Linus. Mhm. Und Philipp Heiden wird auch Vater.
Ach.
Hat er in unserem Interview, der jetzt ja in Tübingen spielt und lange Zeit in Bayreuth gespielt hat,
ja.
War ja in unserem Interview nach dem Spiel Bayreuth gegen Tübingen und hatte sich sehr aufgeregt über die Schiedsrichter und dann habe ich, das ist der beste Kumpel wohl von Steve Wachalski oder ein guter Kumpel, sagt er, Bier trinken, keine Zeit, muss nach Hause, Frau ist hochschwanger.
Ja.
Gut, also da ist Fruchtbares im Umlauf in der Easy Credit BBL. Ja, wir haben ganz kurz das Thema gerade angerissen. Ich war ein bisschen überrascht über diese Aussagen aus dieser BIC-Umfrage, dass es den deutschen Spielern nicht teilweise jedenfalls nicht ganz so gut geht, dass sie nicht ganz so doll bezahlt werden. Ich denke, es gibt einfach eine riesen Diskrepanz zwischen den
Absolut.
Top-Verdienern und Absolut. Top-Spielern und dem Rest.
Also ein Aspekt darf man auch nicht vergessen in der Liga, wenn es um diese Anreize geht, dass du jetzt halt vielleicht abgeschreckt werden könntest. Trotzdem hast du halt immer deine Paul Zipsers, Daniel Tysons, Maxi Klebers, die, glaube ich, eine größere Anziehungskraft sind, dass du halt siehst, okay, die haben da gespielt und werden direkt in die NBA verpflichtet. Mhm. Darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Also klar, am Anfang ist es sicher schwer und wenn du Nachwuchsspieler bist und 11., 12., 13. Mann und knapp im Kader und dann wieder nicht und Aufwandsentschädigung vielleicht gerade mal bekommst, ich weiß auch nicht, inwiefern das diesen Schnitt eventuell senken kann, wenn halt solche auch mitgemacht haben.
Und ich denke mal, wenn du jetzt, sagen wir mal, Basti hat jetzt mitgemacht. Mhm. Manchmal denke ich mir ja auch, wenn man jetzt so einen Top-Mann nimmt, der jetzt viel Geld verdient von den Deutschen, weiß ich nicht, Maudolo oder Adelino Bartel, halt die Guten, die mehr verdienen, füllt man dann einen Fragebogen aus und schreibt rein, ich verdiene, was weiß ich, 300.000 oder
macht man gute ja auch Frage. Nicht. Macht man eigentlich nicht in Deutschland. Es gab die berühmte Kolumne von dir, meistgelesensten, Hosen runter, wir sprechen über Geld.
Ja.
Auf dieser alten Seite namens telekombasketball.de.
Ja. Ich finde das einerseits gut, wie das in den USA funktioniert, dass dort die Gehälter so offengelegt werden von den Spielern.
Natürlich ein anderes System wegen Salary Cap, da muss man das ja auch
wissen. Muss man das machen.
Es gibt in Skandinavien Privatleute, also da gibt es ja Indexe anscheinend.
Ja, es gibt andere Länder, wo man nachschauen kann, was der Nachbar verdient.
Genau. Deswegen verdienen dort auch, oder du hast kein Gefälle beim Mann und Frau beim Gehalt. Ja. Weil halt jeder sagen kann, hey, ich mache das Gleiche.
Ja. Andererseits würde ich...
Aber das wäre, also möchte, ich finde das auch krass. Also.
Ich bin damit groß geworden, dass man nicht so rum erzählt, wie viel man verdient. Wenn ich jetzt sagen würde, es wird per Gesetz festgelegt und alle müssten offenbaren, was sie verdienen, fände ich es wiederum ganz lustig. Aber irgendwie auch komisch. Also wir Deutschen haben da, glaube ich, eine ganz andere Philosophie. Ich weiß nicht,
wie es
bei euch in Österreich ist.
Nee, da wird auch nicht. Das sprechen wir nicht drüber.
Sprechen wir nicht drüber, ne?
Ja, nicht.
So, wir haben gerade das Thema gehabt mit den Deutschen und mit der Lage der Liga und wir haben diesen Fragebogen angesprochen, den es da gab. Der wurde unter anderem von Johannes Herber, mit initiiert. Johannes Herber, ehemaliger Bundesligaspieler, ehemaliger Nationalspieler, war mit dabei 2006 bei der WM sogar, glaube ich. Und hat vorher gespielt bei Alba Berlin und hat dann relativ früh seine Karriere beendet wegen zahlreicher Verletzungen. Da gibt's ganz viele Geschichten. Da hat er seinen Körper richtig kaputt gemacht, hat er gesagt. Jedenfalls Johannes Herber ist derjenige, der jetzt bei der World Player Association ist, also eine Weltspielergewerkschaft, ist da ins Leben gerufen worden.
Die in der Schweiz residiert.
Die in der Schweiz residiert, genau.
Da wohnt er auch?
Da wohnt er auch. Und okay. Ich denke, jetzt ist es mal Zeit, dass wir ihn anrufen.
Absolut.
So, und da ist er, Johannes Herber. Hallo.
Hallo, Michael.
Ja, alle sagen Joe, oder? Alle Basketballer, die Johannes heißen, heißen Joe. Kann das so, stimmt das so eigentlich?
Das Problem ist, dass man meistens amerikanische Trainer hat.
Ja, genau.
Johannes nicht so gut aussprechen können.
Dann bleiben wir bei Joe. Wir haben gerade schon mit Basti Doret längere Zeit gesprochen. Also wir sind schon im Thema drin hier bei unserem Podcast heute, was die Titelgeschichte der Big betrifft. Also wir haben ja auch schon mal ein Vorgespräch geführt vor einigen Monaten über dieses Thema. Ganz kurz, damit wir von vorne das mal kurz aufdröseln. Ich habe es gerade auch schon angesprochen. Du bist jetzt bei einer Spielergewerkschaft, die sich weltweit für die Rechte von Spielern einsetzt. Ist das so korrekt?
Ja, genau. Das ist die World Players Association und wir, genau, wie du es gesagt hast, setzen uns für die Rechte der Spieler weltweit ein. Mhm. Also wir haben ungefähr 85.000 Spieler, die wir repräsentieren, durch unsere Mitgliedsorganisationen, die eben nationale Spielergewerkschaften sind.
Mhm. Jetzt habt ihr diese Umfrage durchgeführt, die wir hier auch schon in der Sendung jetzt gerade mehrfach angesprochen haben. So ein bisschen die Kernaussage war, dass es den deutschen Spielern in der Easy Credit BBL oft gar nicht so gut geht. Also die verdienen nicht viel, im Schnitt stand dort 2.500 bis 3.000 Euro, müssen oft durch Verletzungen durchspielen und die Perspektive ist auch nicht so prall. Eigentlich hatte ich ja gedacht, dass sich die Situation der Deutschen in der BBL durch die 6+6-Regel verbessert hat. Hat sich da innerhalb der Deutschen aus deiner Sicht auch so eine Zweiklassengesellschaft entwickelt?
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass man die Studie, glaube ich, kann man aus unterschiedlichen Blickwinkeln bewerten. Und man muss doch fairerweise schon sagen, dass die Mehrheit der Spieler ja doch mit den Arbeitsbedingungen eigentlich zufrieden ist. Also das würde ich jetzt mal vorne wegstellen. Mhm. Aber ja, ich sehe da eben ein Problem bei den deutschen Spielern. Du hast es angesprochen, durch die Quote, die ja, glaube ich, im Grunde schon eine sehr positive Entwicklung im deutschen Basketball angestoßen hat. Aber sehen wir auch, dass es eben einen Teil der deutschen Spieler gibt, die sehr gut verdienen und aber, sag ich mal, einen großen Teil, gerade die jungen Spieler, die halt sehr, sehr wenig verdienen. Es gibt ja schon einen sehr hohen Prozentsatz, der halt eben nur bis zu 2.000 Euro verdient. Mhm. Und da muss man sich eben überlegen, ich meine, das ist natürlich kein schlechtes Gehalt, für einen normal Arbeitstätigen, aber für jemanden, der weiß, dass seine Karriere relativ kurz ist und sehr risikobehaftet ist, mit dieses Risiko, sich zu verletzen oder auch einfach mal aus dem Team zu fallen und auf was anderes angewiesen zu sein, ist es eben nicht viel Geld, wenn man darüber nachdenkt, was für eine Perspektive bietet es dem Spieler. Und ich glaube, die Lehre, die daraus zu ziehen ist, ist schon, dass sich die Clubs eben überlegen müssen, oder die BL und auch der DB, welche Verantwortung haben wir denn gegenüber den Spielern, die wir in diesen Profizirkus reinwerfen, von ihnen sehr hohe Professionalität erwarten, was ihre Disziplin angeht, was ihre Trainingszeiten angeht, ihre Erreichbarkeit, den Druck, den sie ausgesetzt sind, das Risiko, dass sie für Verletzungen eingehen, und was bieten wir denn auf der anderen Seite für ihre persönliche Entwicklung, dass sie dann aus einer Karriere auch rausgehen können und sich bereit fühlen für den zweiten und größeren Abschnitt ihres Lebens.
Das heißt also, deiner Meinung nach muss die Liga oder der Verein oder beide dem Spieler auch noch so eine Art Zusatzausbildung ermöglichen oder ein Parallelstudium, oder weil Geld kann es ja nicht geben eigentlich.
Nee, ich glaube einfach, dass man das wäre wichtig, einfach mehr Möglichkeiten zu schaffen für die Spieler, dass sie eben so eine, wenn wir ihnen nicht eine Perspektive bieten können, dass sie nach der Karriere ausgesorgt haben, dann müssen wir ihnen helfen, sich weiterzuentwickeln. Und ganz unabhängig davon, ob sie eine Perspektive haben oder ob sie ausgesorgt haben, ist es doch wichtig, dass sich ein Spieler in seiner 10-Jahr-Karriere auch als Mensch weiterentwickeln.
Absolut, ja.
Und ich sehe da schon auch eine Sorgfaltspflicht von seitens der Liga und des Verbandes, dass man sich eben mal Gedanken macht, so, was können wir denn tun, dass wir den Spielern dieses ermöglichen. Da gibt es ganz tolle Modelle aus anderen Ligen, zum Beispiel aus England, vom Rugby oder vom Cricket, die wo eben die Spielergewerkschaften aber oder auch die Ligen selber solche sogenannten Player Development Programme haben, wo mit den Spielern eben gearbeitet wird. Also psychologisch, aber dann auch einfach ja bedacht auf Weiterbildung und Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Muss man natürlich sagen, das kostet Geld. Und da muss man sich natürlich überlegen, woher soll das kommen.
Ja.
Aber ich finde prinzipiell, und das war jetzt auch das Ziel des Artikels, dass man sich erstmal ja überlegt, wenn wir doch dahingehend arbeiten wollen, dass wir die beste Liga in Europa werden, dann müssen wir doch auch ein bisschen weiter denken als nur an das Sportliche. Weil man ja auch davon ausgehen kann, dass sich irgendwie ein gesunder Spieler, der auch im Kopf klar ist, hoffentlich auch dass er dann hoffentlich auch ein besserer Spieler wird.
Ich hatte das gerade auch schon, oder wir haben es mit Basti kurz thematisiert, wenn ich jetzt aber ein 15-, 16-Jähriger bin und spiele sehr, sehr gut Basketball und lese diese Studie jetzt und in der Spalte durchschnittliches Einkommen eines deutschen Profis in der Liga steht 2.500 Euro, dann sage ich doch als 15-, 16-Jähriger, oh, das habe ich mir aber anders vorgestellt, dann werde ich doch lieber was anderes. Also kann man nicht so ein bisschen auch ja dadurch die Ängste schüren von jungen Leuten, dass sie eben nicht Basketballprofi werden wollen, dass es so ein bisschen den gegenteiligen Effekt hat?
Ach, ich glaube nicht, dass es Ängste schürt.
Ja, oder zumindest, dass es das Berufsbild des Basketballprofis so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird.
Ja, das heißt in Mitleidenschaft, also ich glaube, das rückt es eher ins rechte Licht.
Mhm.
Und ich glaube, dass vielleicht trifft man dann als junger Spieler oder beziehungsweise auch die Eltern, die ja da auch eine Mitsprache haben, die Entscheidung eben bedachter oder überlegt sich halt, was kann ich denn noch nebenbei machen oder wie kriege ich denn beides hin?
Mhm.
Dass ich entweder eine Ausbildung machen kann oder sogar ein Studium, damit ich bereit bin für eine zweite Karriere, weil ich glaube, dass er eigentlich die Leidenschaft und der Wille, Basketballprofi zu werden, wahrscheinlich doch bei den meisten Jungspielern überwiegt und sie sich davon nicht zurückhalten lassen, dass sie dann in Anführungsstrichen nur 2.500 Euro im
Monat verdienen können. Jetzt ist deine aktive Zeit ja noch nicht so ganz so lange her, du bist ja auch erst Mitte 30. Wenn du jetzt diese aktuelle Situation, also wirklich jetzt, wie es momentan ist, in der Easy Credit BBL vergleichst mit deiner aktiven Zeit von vor 10 Jahren oder vielleicht auch noch länger, hat sich da irgendwas verändert, auch im Bereich von dem, was du dir wünschst, also diese begleitenden Maßnahmen und auch im Bereich von Bezahlung oder medizinischer Versorgung? Man geht ja eigentlich davon aus, dass die Strukturen deutlich professioneller geworden sind.
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, das bildet die Studie auch ab, also dass es da schon so einen Professionalisierungsschub gegeben hat. Also ich glaube, das sieht man bei den Bewertungen, bei den medizinischen Bedingungen und allgemein bei den ganzen Rahmenbedingungen. Man sieht ja auch, die Spieler sind zufrieden mit den Wohnungen, die sie bekommen, mit den Autos, die Gehälter kommen pünktlich. Zu Beginn meiner Zeit, so Mitte der Nullerjahre, glaube ich, gab es noch viel mehr Fälle, wo man diesen Semi-Professionalismus eben gespürt hat. Also dann kamen die Gehälter nicht oder man hatte eben keinen Physio beim Training und noch nicht mal Eis da und die Reisen waren schlecht organisiert. Man fuhr noch mehr in Kleinbussen oder sogar in Privatautos zu spielen und ich glaube, da hat sich schon eingesetzt.
Ja. Du verfolgst das Geschehen. Du bist jetzt in der Schweiz angesiedelt, so wie die Gewerkschaft auch. Ist das korrekt?
Ja, richtig, ja.
Aber du verfolgst logischerweise das Geschehen noch im Basketball. Was sind so die Sachen, wo du unheimlich gerne hinschaust? Also sagen wir mal jetzt Länderspiele, Euroleague oder BBL oder spanische Liga, was, oder NBA von mir aus auch?
Also NBA gucke ich mir gar nicht an.
Ah, okay.
Dafür ist mir meine Zeit zu schade.
Oh, da würde ich aber gerne noch einen Satz zu hören. Warum, wieso denn? Die spielen doch total gut.
Nee, ich fand eigentlich schon immer, dass die NBA eigentlich eher einen minderwertigen Basketball geboten hat, als was jetzt irgendwie Teambasketball angeht und Taktik und auch so, wie die Spieler das Spiel lesen. Also es gibt natürlich unglaubliche Athleten und unglaublich tolle Einzelspieler, aber wenn man sich irgendwie ein Spiel so als
Wenn ich als Basketballkenner angucken will, dann schaut man doch lieber ein Euroleague-Spiel als ein NBA-Spiel. Einfach weil auch die Bewegung, die Bewegung ist ganz andere und die Spieler meiner Meinung nach lesen das Spiel besser, sind bessere Passgeber und das macht mehr Spaß zuzuschauen. Insofern würde ich gerne in der Euroleague gucken, aber leider gibt es hier in der Schweiz ein Geoblocking für die Euroleague auf Telekom Sport, sodass mir das leider verwehrt bleibt im Moment.
Mhm. Ja, da kann ich aktuell nicht aktiv eingreifen. Ich kann das weitergeben.
Ja, gerne.
Ansonsten musst du, glaube ich, bei der Euroleague selber einen League Pass holen. Das
wär, ja, genau. Ne? Ja, das könnte ich machen.
Das wäre noch
eine Möglichkeit. Nee, aber ansonsten schaue ich schon auch in die BBL-Spiele rein.
Ja.
Ich habe jetzt gerade die Bayern gegen Bamberg angeguckt.
Ja, okay. Und was ist dir aufgefallen? Wir hatten das Thema Bayern-Bamberg jetzt zu unserer, auch in unserem Podcast ganz am Anfang. Also wir haben ja das Spiel groß gefahren. Was fällt dir bei beiden Teams da so auf?
Puh. Ja, also ich glaube, man sieht schon, dass sie beide auf einem sehr hohen Niveau agieren. Und es ist auch ein Beweis eben der Stärke der Liga, dass wir jetzt eben solche Teams haben, die auch konstant auf so einem Niveau spielen. Natürlich muss man bei Bamberg, es ist ja ganz klar, dass dieser Wechsel stattgefunden von den Spielern, die sie im letzten Jahr verloren haben, die sie jetzt ersetzt haben. Und man sieht da schon, dass natürlich da das Zusammenspiel nicht da ist, so wie es in den letzten Jahren war. Ja. Es wird, glaube ich, ganz spannend zu sehen, ob Bamberg eben das Ruder noch umgreifen kann in dieser Saison und nochmal den Bayern gefährlich werden kann. Und natürlich dann die Bayern auf der anderen Seite, bei denen man eben sieht, habt ihr ja auch am Ende der Übertragung gesagt, mit welchem großen Selbstvertrauen und welcher Ruhe die agieren können. Und das finde ich eigentlich immer sehr, sehr schön zu sehen bei einem Team, weil ich war auch in Mannschaften, in denen das so war, dass man eben auch, wenn man mal mit 10 hinten liegt, so eine Ruhe bewahren kann und einfach seinen Rhythmus weiterspielt und so ein Vertrauen ineinander hat. Und ich glaube, wenn Teams das gefunden haben, dann ist es auf jeden Fall, macht es immer viel Spaß. Aber auch das kann man verlieren. Und das finde ich eben spannend zu sehen, ob beide das, wie sich das eben bis zum Saisonende entwickelt.
Da werden wir weiter am Ball bleiben. Joe, ich sage ganz lieben Dank für deine Zeit und für diese Einschätzung. Ich denke, dass auch viele von unseren Hörern gar nicht gewusst haben, dass es da so eine Spielergewerkschaft gibt und was da noch hintersteckt. Wir werden auch das weiter verfolgen. Wir wünschen dir für die Arbeit bei der World Player Association alles erdenklich Gute.
Vielen Dank.
Ja,
danke, dass
gute Zeit bist, ja. Und schöne Grüße in die Schweiz.
Alles klar, danke.
Danke, ciao. So. Ich weiß immer nie, ob das so Themen sind, die Zuhörer interessiert. Ich weiß es nicht.
An sich.
Es ist interessant.
Ist ein großes Mysterium immer. Ja. Wie viel verdienen Spieler?
Ja, ich meine, natürlich verdient, ja, also wie gesagt, so ein normaler Deutscher, ein Spieler, der nur auf der Bank sitzt, sag ich mal, der ist einer von den jungen Leuten.
Ja.
Der wird halt genau diese 2000 Euro kriegen.
Ja, glaube ich eben auch.
Aber natürlich verdient, weiß ich nicht.
Also ein Theis letztes Jahr.
Theis hat.
War sicher einer der Top-Verdiener der Liga generell.
Genau. Und die verdienen dann.
Zu Recht auch. Also.
Weiß ich nicht. Der kriegt sicherlich netto. Weiß ich nicht. 400? Schon.
Wer jetzt?
Theis. Weiß ich nicht. Ich weiß die Zahlen nicht.
Ja,
letztes
Jahr. Ja, wird schon in die
Richtung. So in die Richtung wird das gehen.
Aber gut, wir haben über die deutschen Regelung gesprochen und über Ausländer, die hierher kommen.
Ja.
Trivia Time.
Oh, jetzt kommt auch noch Trivia hinten raus. Aber Alex hat sich den ganzen Vormittag drauf gefreut, weil er hat eine Trivia-Frage, aber ohne die Trivia-Musik kann ich gar nicht.
Ich muss zuerst die Frage stellen, weil du brauchst viel Zeit.
Ich darf natürlich das iPad nicht benutzen. Ne?
Vielleicht weißt du es, aber ich bin sehr gespannt. Welcher ehemalige BBL-Spieler absolviert gerade seine Rookie-Saison in der NBA bei den Utah Jazz. Und hat letzte Nacht mit einem entscheidenden Defensive Play gegen Manu Ginobili das Spiel entschieden. Sehr bekannt für die Defense. Er hat auch in einem Team gespielt, das sehr bekannt
also,
ist für die Defense.
Ist kein deutscher Spieler.
Nein.
Nee, ein BBL-Spieler.
Ja,
also ich war jetzt gerade bei Deutschen.
Ach so, sorry. Dann kriegst du nochmal eine Runde.
Okay, also ein BBL-Spieler. Dann würde ich sagen DJ Kennedy.
Nein.
Ah, damn it.
aber nicht schlecht.
Ludwigsburg.
Korrekt.
Ehemaliger Ludwigsburger Spieler.
Sehr prominenter Nachname.
Brockman.
Nein.
Wo ist der eigentlich?
Ich glaube, der hat retired.
Der hat retired. Mhm. Der so, also ein prominenter Nachname, Jordan.
Fast.
Ewing.
Fast.
Malone.
Fast.
Abdul-Jabbar. Prominenter Nachname. Also prominent
Shaquille
heißt... O'Neal. Und dann heißt... wie hieß der noch?
Royce O'Neal.
Dem hätte ich nicht NBA-Qualität.
Das ist es ja. Der hat ein Jahr noch Gran Canaria gespielt. Ich habe das jetzt alles... Also heute Morgen begegnete mir die Headline, oh, Super Scouting, Utah Jazz, Royce O'Neal, was für ein Spieler. So, okay, kenne ich doch den Kollegen. Ja. Dann kurz mal sein, das nochmal nachverfolgt, der war auf Gran Canaria, ein Jahr noch ACB, hat dort wohl ganz brav gespielt, hat einen Vertrag bei Shalgiris Kaunas gekriegt dann mit einem NBA-Out, hat Summer League gespielt bei Utah. Und schwupp, die haben ihm einen Vertrag gegeben, hat ganz kurz auch G-League gespielt, aber hat, glaube ich, jetzt 48 Spiele, macht 8 Punkte im Schnitt oder so und ist da wohl Teil der Rotation.
Teil der Rotation.
Royce O'Neal,
ja. Yes.
Also die Wege des internationalen Basketballs sind manchmal wirklich unergründlich, das wollte unergründlich. Ich damit auch ja. noch
Also eine sehr gute Trivia, muss ich sagen, also die hatte wirklich... Da ja. sind viele Aspekte drin.
Da sind sehr viele, ja. Und ich, tut mir leid, dass ich die Frage, ich dachte, es war klar, dass es ein Importspieler ist.
Nee, ich war ja...
Aber
ja.
Deutscher Rookie bei Utah, den würden wir erkennen.
Ja, deswegen war ich so überrascht, dass der deutscher Rookie
wie, was? Haben wir einen übersehen.
Peter Fese ist wieder aufgetaucht.
Was wurde aus Frido Frey, apropos?
Frido Frey, der erste NBA-Spieler.
Also man muss an der Stelle sagen, dass, nachdem der Name fiel... Zum ersten Mal dir begegnet in der Sendung, ließ es dir ja keine Ruhe und du hast dich unter die Ahnenforscher begeben.
Genau, also ich habe...
Wie kam eine lustige SMS mit Zwischenständen mit Menschen aus Amerika, die gesagt haben, sie sind nicht die Nachkommen von genau. Frido Frey.
Ich habe einige Zeit verwendet, um nachzuforschen, was aus Frido Frey geworden ist. Also Frido Frey ist tot, das ist offiziell. Ich habe mich dann auch wirklich angemeldet bei Ancestry.com. um dort nähere Informationen zu bekommen. Man bekommt dort dann seine Sterbeurkunde und seine Sozialversicherungsnummer. Die sind öffentlich einsehbar und ein Zuhörer hat mir extrem geholfen. Der hat in einer Lokalzeitung...
Danke dafür.
Vielen Dank. Mhm. In einer Lokalzeitung vom Juni 1964
das ist so absurd.
Die Amerikaner machen ja oft, dass sie so Kleinanzeigen schalten, wer war auf welcher Hochzeit, wer war auf welcher Beerdigung, wer war auf welchem Geburtstag. Und das war wirklich nur so eine kleine Notiz, 20 Zeilen oder so, da stand auf dem 70. Geburtstag von waren auch Frido Frey und seine Frau und seine beiden Kinder. Und diese Geburts- und natürlich
warum noch, auch immer das online ist.
Ja, wie gesagt, das war 1964 ja. Und das war irgendein Lokalblatt von Long Island oder sowas. Da wurde er auch groß.
Suffolk
irgendwo, wo er auch lange Zeit gewohnt, auch gestorben ist dann hinterher. Ich habe mir dann echt die Mühe gemacht, weil in dieser das war mit die wichtigste Unterlage, weil und ich habe natürlich dann den Namen seiner Kinder gewusst. Also Karen war seine Tochter zum Beispiel und hab dann weitergemacht. Also Karen Frey gibt's zwei, die eine, die vom Alter in Frage gekommen wäre, habe ich kontaktiert, die ist es nicht. Aber natürlich ist es sehr, sehr spannend, mit den Nachkommen Kontakt aufzunehmen von dem Typ, der da diesen Geburtstag gefeiert hat. Also die waren auf dem 70. Geburtstag und dort waren auch die Kinder vermerkt.
Ja.
Das heißt, die jetzt also auch schon 70, 80 Jahre alt sind. Und da habe ich eine Telefonnummer bekommen.
Oh.
Von seinem ehemaligen Nachbarn.
Wow.
Also die wohnten nebeneinander. Und da habe ich angerufen. Aber da habe ich niemanden erreicht.
Du hast schon angerufen?
Ich habe da angerufen.
Oh, das ist so spannend.
Ich habe beim Nachbarn von Frido Frey angerufen. Also der wirklich da in Suffolk nebenan wohnt. Und der ein Nachkomme ist von dem Typ, der im Juni 1964 seinen 70. Geburtstag gefeiert
hat. Okay, und wo er anscheinend
also der
auch,
war, ja. er war als Kind auf diesem Geburtstag, wo auch Frido Frey war.
Krass, okay.
Das heißt, ist der aktuelle Stand der Dinge.
Ahnenforscher Körner berichtet. Genau,
jetzt habe ich aber so viel zu tun gehabt, dass ich die Forschung, was Frido Frei betrifft, etwas hinten anstehen musste. Was ein bisschen traurig ist, denn ich mag das eigentlich ganz gerne, sich da so reinzubeißen. Es ist aber unfassbar zeitintensiv.
Aber es macht dir Spaß.
Es macht Spaß. Andererseits habe ich dann bei Ancestry.com auch meinen eigenen Stammbaum eingegeben und habe meine Eltern wild gemacht, jetzt mal alle Vorfahren rauszubuddeln. Die denken auch, ich bin komplett durchgedreht.
Was ein
Weil ich bin ja jetzt Mitglied. Ich zahle jetzt 10 Euro im Monat für diese Datenbank. Die übrigens, Achtung Trivia, was hat die Datenbank von Ancestry.com mit Royce O'Neill zu tun? In your face!
Royce O'Neill spielt in Utah, sie gehört den Mormonen.
Oh, ist das stark. Ist das stark. Das ist, also da sage ich Alex, Anerkennung und Respekt an dieser Stelle.
Vielen Dank. Ich habe gehofft, es geht in die Richtung. Aber das mit den Mormonen wusste ich.
Genau, also, wer noch Informationen hat zu Frido Frei.
Ja, wir rufen hiermit auf.
Ich habe schon getwittert.
Auf Englisch.
Auf Englisch.
Was du nie machst.
Hashtag NBA. Ich dachte, vielleicht verbreitet sich das. Aber ich habe, wie gesagt, eine hervorragende Rückmeldung bekommen. Ich habe mit dem Zuhörer auch noch hinhergeschrieben, um die Quelle nochmal zu verifizieren und beziehungsweise vor allen Dingen ein Datum rauszufinden. Ja, spannende Sache. Ich bleib dran am Thema, aber momentan ist halt Oberkante Unterlippe. Und aber
du weißt ja, wie es ist im Leben.
Wenn du einen Lauf hast, das kann ja bei allem sein. Bei allem, was es gibt im Leben. Dann hast du plötzlich zwei Supermarktkassen und du bist an der Stellerin.
Das ist sehr schön. Bei Bayreuth gegen Tübingen war das. Also man braucht auch manchmal Glück einfach.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn.
Wie gesagt, es geht darum, die Kinder zu finden. Karen und Richard Fry. Und die Geburtstagsgäste vom 13. Juni 1964.
Du weißt das auswendig, das ist so gut. Okay, ich habe noch. Also das ist das Frido Frei Update, das war mir auch noch wichtig.
Ja, wir können das gerne, wie gesagt, ich bräuchte jetzt mal ein bisschen Zeit, um nochmal weiter zu suchen.
Wir sind schon sehr, sehr lange, trotzdem habe ich noch zwei Kleinigkeiten auf der Liste stehen. Ich sag dir drei Zahlen, du sagst mir, was dir dazu einfällt. 24,3, 12,7, 4,3.
24, 12 und 7.
24,3, 12,7, 4,3.
Das sind Punkte, Rebounds und Assists von... Das
ist korrekt.
Von einem Spieler.
Korrekt.
Der nicht in der BBL spielt.
Doch.
24?
Ja, es ist ein eingeschränkter Zeitraum.
John Bryant.
Korrekt.
Ein eingeschränkter Zeitraum, das ist natürlich frech.
Es ist der Januar.
Ah, okay.
Also John Bryant im Januar, 24,3 Punkte, 12,7 Rebounds, 4,3 Assists, was absurd viel ist.
John Bryant wird Deutscher und wird in der nächsten Saison.
Oh, oh.
Ja, ich glaube, da machen wir das.
Da spielen, wo er sich, wo der höchste Turm steht und er sich auf den Rücken tätowieren hat lassen.
Ich glaube, dass John Bryant nach Ulm geht. Die Eltern seiner Frau wohnen in München. Er braucht Familienanschluss. Mhm. Ulm liegt nicht weit weg von München. Ulm braucht einen guten Spieler. Er liebt Ulm, Ulm liebt ihn. Alle lieben sich gegenseitig.
Warum? Lieben sich gegenseitig, ja.
Meine Prognose steht.
Ja, also.
I think Germany is where I'm supposed to be. You know, this is basketball, I think, is, you know, made for me here. You know, the different leagues, you know, France or Spain, you know, they're a different kind of basketball. But here, you know, I just seem to fit in the most. So I think that's the best part for me in German basketball, is being here.
Ja, das klingt ja so, als wäre alles schon sicher. Also da würde ich sagen, er hat schon unterschrieben.
Ja, er sagt dann ja auch ja auf die Frage von Chris Schmidt, ob es sein kann, dass er in Gießen bleibt. Ja, ja, absolut. Also die haben ihm ja die Chance gegeben.
Ja.
Aber
wie gesagt,
wohl sein.
Ja.
Und dann sagt er noch was Interessantes.
Yeah, that's my plan. I'm working on that now.
Da geht's um den Pass.
I'm trying to take the test in April to do all the tests for it and, you know, the language test and all that. So we'll see how that goes. But, you know, that's my plan.
Er will Deutscher werden.
Ja, den Plan hat er schon immer gehabt.
Was natürlich noch attraktiver macht.
Und dann wird er auch mehr verdienen als 2.500 Euro im Monat. Da wird er, wenn dann die Umfrage nochmal neu gestartet wird und er den Fragebogen ausfüllt, dürfte der Durchschnitt beträchtlich steigen.
Ja. Gut, Top 4.
Ja.
Wir haben letzte Woche getippt auch übrigens. Also du hast getippt. Ich habe gesagt, ich konfrontiere dich direkt damit. Du hast gesagt, Bamberg gewinnt.
Ist Top 4 kann Bamberg nicht gewinnen.
Ja, ja, aber du hast letzte Woche zu Bayern, zu Bamberg Bayern gesagt.
Wenn ich meinen aussuchen müsste, wirklich nur müsste, dann tipp. Bamberg sagen.
Wow. Okay.
Jetzt werde ich also hier schon, über das Launchpad.
Ich werde dich nächste Woche direkt
Ich werde mit meinen Fehlern aus der Vergangenheit, meinen schlechten Tipps.
Naja, aber es war ja auch, du hast es nachher noch relativiert und hast gesagt, es kann in beide Richtungen gehen. Also es,
ja, natürlich.
Weil ich habe es nur getan, weil ich gesagt habe, ich werde dich direkt damit konfrontieren. Ja. Ich möchte auch.
Verstanden.
Ja.
Dann gut, wer wird Pokalsieger? Also zu 85% wird FC Bayern München Pokalsieger.
Ja. Ich gehe mal Richtung Schlussmusik.
90%.
90?
Ja. Also. Ich weiß es nicht. Also Alba ist eine Mannschaft, die, ich glaube nicht, dass es Bayreuth schaffen kann. Bayreuth kann zwar Alba schlagen, aber ich glaube nicht, dass sie dann 24 Stunden später die Bayern schlagen.
Ja.
Alba ist am ehesten in der Lage, glaube ich, von den Vieren, also von den Dreien, besser gesagt, die Bayern zu schlagen. So von der Art her, glaube ich, von diesem Approach, den sie, wie sie ein Spiel angehen.
Glaube ich eben auch. Also wenn es eine Überraschung gibt,
dann
das wäre eine. Die Überraschung ist die, wenn Bayern das nicht gewinnt.
Genau.
Das können wir wohl festhalten. No offense, Alba, aber Bayern in der Form jetzt auch noch breite Brust nach Bamberg, Eurocup souverän. Ja. Underdog Sieg Bayreuth, ich sag's jetzt. Wir hatten Dorit gerade da, der geht ja auch quasi davon aus.
Also Bayreuth Pokalsieger wäre das natürlich so eine richtige Feel-Good-Story. Das hätte Cinderella. Natürlich ganz viel Charme. Würde sicherlich vielen Fans in Deutschland auch gefallen. Ulm würde vielen gefallen, weil natürlich die Ulmer
mal reif sind für den Titel.
Würde ihnen mal gut tun. Aber wie gesagt, nach den Spielen
zuletzt.
Also die spielen ja wirklich 95 Punkte zu Hause gegen Gießen. Ich bin morgen in Ulm, ich bilde mir morgen meine Meinung, weil morgen spielt Ulm gegen Frankfurt.
Ich bin am Wochenende in Ulm.
Genau.
Und das dann, vor Ort ansehen.
Dann werden wir, also ich werde morgen nochmal in Ulm genau recherchieren, was Problem ist.
Und das gesamte Top 4, say it out, laut.
Kostenfrei für alle. Also auch, wenn sie daheim. Irgendjemanden
nichts haben, tun.
Die müssen nichts tun, und wenn sie
auf die Seite
auch
gehen.
Anderen einfach sagen, geht zu Telekom Sport am Samstag und Sonntag, da gibt es ohne groß Schnickschnack das einfach Pokaltop vor. Man muss nicht Kunde sein bei der Telekom, man muss gar nichts sein.
Ja, man klickt das an, sieht sich das an, hört sich dich an im zweiten Halbfinale.
Im Zweifel dann
Coach auch. Koch im ersten.
So sieht's aus. So, das war ein leicht anderer Podcast, weil wir etwas mehr Politik mit reingebracht haben, so würde ich es mal nennen. Mm. Nächste Woche reden wir dann über das Pokalwochenende.
Genau,
wir und schauen über zurück. Die Nationalmannschaft. Oh, genau, wir machen nächste Woche bereits am Montag den
Podcast. Es könnte sein. Also bitte nicht überrascht sein, sollte es am Montag schon einen neuen geben. Wir haben die ganze Schlussmusik durchgequatscht, Körni.
Bis bald.
Gute Zeit.